Ich würde gerne vor der Predigt noch einmal beten. Großer Gott, wir danken dir, dass wir hier sein dürfen. Danke, ja, für deine Gnade, für deine Liebe. Und bitten dich, dass du auch mit uns gnädig bist, dass du uns hilfst beim Hören und beim Reden. Ja, Jesus, bitte wirke du, was dir gefällt. Wir brauchen deine Hilfe, bitte sende deinen Heiligen Geist unter uns und in unsere Herzen. Amen. Letzte Woche die Predigt, die hat mich selber sehr mitgenommen. Dann habe ich diese Woche gedacht, okay, so die nächste Predigt, die mache ich etwas theoretischer, sachlicher, irgendwie was leicht Verdauliches, einfach so distanzierte Fragestellungen. Dann habe ich mir das nächste Kapitel angeschaut, mir ein paar Gedanken dazu gemacht und dann eine Predigt von Rudi Thyssen gehört. Eine Predigt über dieses nächste Kapitel, 1. Mose 34, mit dem Thema Tragik und Versagen. Und es hat mich sehr getroffen. Ich war schockiert über all das, was in diesem Text steckt. Schockiert über die Sünde, zu der wir Menschen fähig sind. Und schockiert über das Leid, das unsere Sünde hervorruft. Ich fand diese Predigt so gut, dass ich danach nicht wusste, wie ich anders über diesen Text predigen könnte. Und so habe ich einiges von dieser Predigt übernommen, um uns diese Tragik dieses Kapitels vor Augen zu stellen. Ich habe meine Predigt überschrieben mit dem Thema Sünde zerstört. Und es sind sehr traurige Dinge, mit denen wir da konfrontiert werden. Wir leben in einer schrecklichen Welt und die Bibel ist schonungslos offen. Dieses Kapitel schockiert, meine Predigt wird vielleicht schockieren, aber bitte nimm das mit. Bitte nimm das mit und erinnere dich dabei auch an das von letztem Mal. Bring alles in deinem Leben vor diesen Gott und ringe es mit ihm durch. Bete ehrlich zu diesem Gott. Und dieses Entsetzen über Sünde, das kann gut sein. Es kann gut sein, wenn es uns in die Arme dieses gnädigen und barmherzigen Gottes treibt. Und ich lese uns das Kapitel 34 aus 1. Mose einmal am Stück vor. Also ich lese das Kapitel einmal am Stück vor. Und Dina, ich lese ab Vers 17 in Kapitel 33. Und Jakob brach auf nach Sukkot und baute sich ein Haus. Und seinem Vieh machte er Hütten, darum gab er dem Ort den Namen Sukkot, das heißt Hütten. Und Jakob kam wohlbehalten zur Stadt Sichem, die im Land Kanaan ist, als er aus Paddan Aram kam und lagerte vor der Stadt. Und er kaufte das Feldstück, wo er sein Zelt aufgeschlagen hatte, von der Hand der Söhne Hamors, des Vaters Sichems, für 100 Kesita. Und er richtete dort einen Altar auf und nannte ihn Gott, der Gott Israels. Und Dina, die Tochter Leas, die sie dem Jakob geboren hatte, ging aus, die Töchter des Landes zu sehen. Da sah Sichem sie, der Sohn des Hivitas Hamor, der Fürst des Landes. Er sah sie und er nahm sie und legte sich zu ihr und tat ihr Gewalt an. Seine Seele hing an Dina, der Tochter Jakobs, und er liebte das Mädchen und redete zum Herzen des Mädchens. Und Sichem sagte zu seinem Vater Hamor, nimm mir dieses Mädchen zur Frau. Und Jakob hatte gehört, dass er Sichem seine Tochter Dina entehrt hatte. Seine Söhne aber waren mit seinem Vieh auf dem Feld. So schwieg Jakob, bis sie kamen. Und Hamor, der Vater Sichems, kam heraus zu Jakob, um mit ihm zu reden. Und die Söhne Jakobs kamen vom Feld. Als sie aber davon hörten, fühlten sich die Männer gekränkt und wurden sehr zornig, weil er eine Schandtat in Israel verübt hatte, bei der Tochter Jakobs zu liegen. Denn so etwas hätte nicht geschehen dürfen. Und Hamor redete mit ihnen und sagte, mein Sohn Sichem, seine Seele hängt an eurer Tochter, gebt sie ihm doch zur Frau. Und verschwägert euch mit uns, gebt uns eure Töchter und nehmt euch unsere Töchter. Und bleibt bei uns wohnen und das Land soll offen vor euch liegen. Bleibt, verkehrt darin und macht euch darin ansässig. Und Sichem sprach zu ihnen, zu ihrem Vater und zu ihren Brüdern, lasst mich Gunst finden in euren Augen, was ihr mir sagt, will ich geben. Legt mir sehr viel auf als Heiratsgeld und als Geschenk, ich will es geben, so wie ihr es mir sagt. Nur gebt mir dieses Mädchen zur Frau. Da antworteten die Söhne Jakobs dem Sichem und seinem Vater Hamor mit Hinterlist und redeten, weil ihre Schwester Dina entehrt hatte. Mit Hinterlist redeten sie und sie sagten zu ihnen, wir können das nicht tun, unsere Schwester einem unbeschnittenen Mann geben, denn das wäre eine Schande für uns. Nur unter der Bedingung wollen wir euch zu Willen sein, wenn ihr werdet wie wir, indem sich alles Männliche bei euch beschneiden lässt. Dann wollen wir euch unsere Töchter geben und uns eure Töchter nehmen und wir wollen bei euch wohnen bleiben und zu einem Volk werden. Wenn ihr aber nicht auf uns hört, euch beschneiden zu lassen, dann nehmen wir unsere Tochter und ziehen weg. Und ihre Worte waren gut in den Augen Hamors und in den Augen Sichems, des Sohnes Hamors. Und der junge Mann zögerte nicht, dies zu tun, denn er hatte Gefallen an der Tochter Jakobs. Und er genoss mehr Ansehen als alle im Haus seines Vaters. Und Hamor und sein Sohn Sichem kamen in das Tor ihrer Stadt. Und sie redeten zu den Männern ihrer Stadt und sagten, diese Männer sind friedlich gegen uns gesinnt. So mögen sie im Land wohnen bleiben und darin verkehren. Und das Land, siehe, nach beiden Seiten ausgedehnt, liegt es vor ihnen. Wir wollen uns ihre Töchter als Frau nehmen und ihnen unsere Töchter geben. Nur unter der Bedingung wollen die Männer uns zu Willen sein, bei uns zu wohnen und ein Volk mit uns zu werden, dass sich bei uns alles Männliche beschneiden lässt, so wie sie beschnitten sind. Ihre Herden und ihr Besitz und all ihr Vieh, werden die nicht uns gehören? Nur lasst uns ihnen zu Willen sein und sie werden bei uns wohnen. Da hörten auf Hamor und auf seinen Sohn Sichem alle, die zum Tor seiner Stadt ein- und ausgingen. So ließ sich alles Männliche beschneiden, alle, die zum Tor seiner Stadt ein- und ausgingen. Und es geschah am dritten Tag, als sie in Schmerzen waren. Da nahmen die beiden Söhne Jakobs, Simeon und Levi, die Brüder Dinas, sie nahmen jeder sein Schwert und kamen ungehindert gegen die Stadt und erschlugen alles Männliche. Auch Hamor und seinen Sohn Sichem erschlugen sie mit der Schärfe des Schwertes. Und sie nahmen Dina aus dem Haus Sichems und gingen davon. Die Söhne Jakobs kamen über die Erschlagenen und plünderten die Stadt, weil sie ihre Schwester entehrt hatten. Ihre Schafe und ihre Rinde und ihre Esel und alles, was in der Stadt und was auf dem Feld war, nahmen sie. Und all ihr Vermögen, all ihre Kinder und ihre Frauen führten sie weg und plünderten auch alles, was in den Häusern war. Da sagte Jakob zu Simeon und Levi, ihr habt mich ins Unglück gestürzt, indem ihr mich stinkend macht bei den Bewohnern des Landes, bei den Kanaanitern und bei den Peresitern. Ich aber bin ein geringes Häuflein. Wenn sie sich gegen mich versammeln, werden sie mich schlagen und ich werde vernichtet. Ich und mein Haus. Sie aber sagten, durfte er unsere Schwester wie eine Hure behandeln? Was wir in diesem Kapitel sehen, ist Sünde zerstört. Dinas Leben ist zerstört. Diese ganze Stadt ist zerstört. Beziehungen und Vertrauen ist zerstört. Und das, weil hier gleich mehrere Personen so versagen. Sie sündigen alle auf unterschiedliche Weise und jede ihrer Sünden zerstört. Gierige Sünde zerstört, sehen wir bei Sichem und Hamor. Die Sünde der Passivität zerstört, Jakob. Ausufernde Sünde zerstört, Simeon und Levi. Und der Schaden, der dadurch entsteht, manchmal bleibt er auch völlig verdeckt. Dina. So ist es sinnvoll, sich dann nochmal nacheinander die einzelnen Leute anzuschauen, die hier in diesem Versagen involviert sind. Und da sind zuerst Sichem und Hamor, ihre gierige Sünde, zerstört. Weil durch sie bricht das Böse hier so richtig rein. Was passiert? Dina, Jakobs Tochter, sie ist gerade erstmal eine Teenagerin. Sie geht alleine los, um ein paar Kontakte zu knüpfen. Und sie ahnt nicht, wie dunkel es in dieser Stadt ist. Dort sieht dieser Mann Sichem sie. Er ist der Sohn dieses Fürsten dort und es ist einfach schlimm zu lesen, was er tut. Sichem sieht sie und er nahm sie und legte sich zu ihr und tat ihr Gewalt an. Er sieht sie und er nimmt sie einfach und macht mit ihr, was er will. Er vergewaltigt sie. Und es scheint in dieser Stadt völlig okay gewesen zu sein, dass er das tut. Niemand schreit auf, niemand kriegt das mit. Und auch er tut das völlig abgebrüht. Direkt das Nächste, was passiert ist, er verliebt sich in sie. Er hat ihren Körper benutzt und jetzt will er sie ganz für sich behalten. Deshalb bittet er seinen Vater, ob er das regeln kann, dass sie seine Frau wird. Der hört sich an wie ein Mensch, der immer bekommt, was er will. Er denkt, das, was ich will, das nehme ich mir einfach. Und sein Vater gibt ihm, was er will. Und er ist dabei nicht besser als sein Sohn. Auch er will Diener und will andere Frauen einfach nur benutzen. Er will sie benutzen für seine Interessen. Er reduziert sie auf sowas wie Handelsware. Was hat er gesagt in Vers 9? Ja, wir tauschen unsere Töchter einfach untereinander aus. Ihr kriegt unsere Töchter und wir nehmen eure. Also wir schieben sie einfach so hin und her. Seinen Landsleuten erklären noch etwas genauer, was seine Absicht dabei ist, was der Vorteil davon ist. Wenn wir unsere Töchter untereinander verheiraten, dann bringt uns das Wohlstand. Wir alle werden mehr haben. Also auf dem Rücken von Dina und von anderen Frauen und Mädchen baut er seine wirtschaftlichen Vorhaben aus. Heiratspolitik, um das Kapital zu vermehren. Der eine macht diese junge Frau zum Objekt seiner sexuellen Begierde. Das Einzige, was dem Vater einfällt, ist, daraus allgemein Kapital zu schlagen. Frauen quasi zu verkaufen, mit ihnen zu handeln, das ist ein lukratives Geschäft. Auch er bereichert sich daran. Sie beide nehmen sich einfach das, was sie wollen. Was mit den Frauen ist, was mit Dina ist, ist ihnen komplett egal. Und dann hören wir in diesem Kapitel so sehr dieses Echo der Sünde, das Echo des Sündenfalls. Wir hören es in diesem Kapitel. Am Anfang in der Bibel, in 1. Mose 3, da hieß es auch, Eva sah die Frucht, Eva nahm sie sich und sie machte damit, was sie wollte. Sie folgt einfach dem, was sie will, ohne über die Konsequenzen und den Schaden nachzudenken. Sie fragt nicht nach Gott und nach dem, was gut und schön und heilig ist. Sie weiß es besser. Und dieses Echo der Sünde haben wir in der ganzen Geschichte der Erzväter und in der ganzen Geschichte der Menschheit. Lot sieht Sodom und er nimmt sich den Wohlstand Sodoms. Sarah sieht Hagar und nimmt Hagar. Esau sieht das Linsengericht und er will das Linsengericht und er kriegt es am Ende auch. Das ist das Echo der Sünde. Und in diesem Kapitel, da schreit es uns entgegen. Sichem und Hamor und wie dieses ganze Leben in der Stadt ist. Man nimmt sich, was man will, egal von wem, ohne sich Gedanken über diese andere Person zu machen. Man nimmt etwas nur für die eigenen Bedürfnisse. Man nimmt etwas, um es zu benutzen. So, wie man es selbst will. Und so, dass es einen einfach nur selbst befriedigt. Und dieses Echo der Sünde haben wir auch in unserer Kultur. Unsere Kultur ähnelt der Kultur Sichems auf wirklich erschreckende Weise. Jeden Tag werden im Internet über 100.000 neue Videos mit pornografischem Inhalt hochgeladen. Jeden Tag 100.000 neue Videos. 30% aller Daten im Internet sind Pornografie. 30%. 12,5% aller Klicks in Deutschland landen auf Pornoseiten. Jeder achte Klick in Deutschland. Wir leben in einer Kultur, in der man sich nimmt, was man will. Und man sich kein bisschen Gedanken darum macht, was mit den Frauen auf der anderen Seite des Bildschirms ist. Auf keinen Fall ist davon alles freiwillig. Zahlenmäßig ist das nicht zu erfassen, weil so viel davon im Dunkeln geschieht. Aber betroffen sind so viele, die dazu gezwungen oder massiv unter Druck gesetzt werden. Es ist eine Kultur wie in sich. Frauen werden völlig objektiviert. Man benutzt sie zur Lustbefriedigung. Konsumenten machen Frauen zu sexuellen Objekten, Produzenten zu sexuellen und wirtschaftlichen Objekten. Und es ist uns egal, wie es ihnen damit geht. Wir sehen etwas, wir nehmen es uns und machen damit, was wir wollen. Dieses Echo der Sünde ist auch in unserer Kultur auf so schreckliche Weise da. Und das ist nur ein Bereich. Es gibt noch andere Bereiche, wo wir genau das Gleiche machen. Wir nehmen uns, was wir uns nicht nehmen sollen. Sünde wird normalisiert. Gottes Grenzen werden verschoben, so wie wir es wollen. In einer Kultur, wo man nicht nach Gott fragt, da nimmt man sich, was man will, um damit zu tun, was man will. Gierige Sünde zerstört. Sie zerstört so unfassbar viel. Sie zerstört, was eigentlich gut und schön ist. Und gierige Sünde ist nicht das Einzige, was zerstört. Nein, auch die Sünde der Passivität zerstört. Und das sehen wir bei einem Mann Gottes wie Jakob. Weil Jakob hatte ja in den Kapiteln davor echte geistliche Höhenflüge. Er war gut unterwegs. Aber hier ist er viel zu passiv, geistlich passiv. Er übernimmt keine geistliche Verantwortung. Woran sieht man das? Wie kommt man darauf, dass er hier so passiv ist? Also Jakob war ja zuletzt seinem Bruder Esau begegnet. Und da hatte er diese so intensive Begegnung mit Gott. Und Gott hat Frieden geschenkt zwischen ihm und Esau. Und dann zieht Jakob weiter nach Kanaan. Er zieht dort in diese Nähe von Sichem. Und er macht da jetzt aber nicht nur einen Zwischenstopp, sondern er macht sich dort ansässig. Er baut dort ein Haus, hieß es am Ende von Kapitel 33. Und das scheint auch irgendwie erstmal nur beim Lesen kein Problem zu sein, aber er ist damit Gott ungehorsam. Warum? Weil er Gott versprochen hatte, dass wenn er zurück nach Kanaan kommt, dann würde er nach Bethel gehen und Gott dort ein Haus bauen. Das hatte er Gott versprochen. Gott war ihm dort in Bethel begegnet. Gott hat ihm dort das erste Mal seine Gnade direkt zugesagt. Jakob hat darauf reagiert und gesagt, und Gott, weil du mir so gnädig bist, mache ich das und das für dich. Ich baue dir ein Haus genau dort. Jetzt ist Jakob wieder in Kanaan, aber er geht da nicht hin. Er erfüllt nicht sein Gelübde. Er ist ungehorsam. Er folgt nicht dem Weg Gottes. Und da ändert auch dieser Altarbau in Sukkot nichts dran. Auch am Ende von Kapitel 33. Er baut dort einen Altar. Diese fromme Handlung schmückt aber einfach nur seinen Ungehorsam. Man kann sehr fromm aussehen und trotzdem gerade nicht wirklich mit Gott leben. Was Jakob tut, ist, er bleibt bei Sichem, ganz in der Nähe dieser Stadt. Diese Stadt lag direkt an einer Handelsroute, daher konnte man dort gute Geschäfte machen. Und wahrscheinlich wurde das Jakob wichtig, das scheint ihm hier wichtig geworden zu sein, wichtiger als seine Beziehung zu Gott. Hier kann ich Hütten bauen, hier kann ich weiter wachsen, expandieren. Die Moral der Kanaaniter scheint ihn nicht abzuschrecken. Ihre Unmoral, auch das ist ihm egal, er geht Kompromisse ein. Stattdessen ist ihm auch noch wichtig geworden, was die Kanaaniter über ihn denken. Seine Anerkennung bei ihnen ist ihm wichtig. Da sehen wir, wie er am Ende mit seinen Söhnen redet, in Vers 30. Was sollen die Leute denn jetzt über mich denken? Und schaut mal, was er da sagt und wie er es formuliert. Ist euch aufgefallen, was das häufigste Wort ist, was er da benutzt? Das Wort ich. Ihr habt mich ins Unglück gestürzt, indem ihr mich stinken gemacht habt. bei den Bewohnern des Landes, bei den Kanaanitern und bei den Peresitern. Ich aber bin ein geringes Häuflein. Wenn sie sich gegen mich versammeln, werden sie mich schlagen und ich werde vernichtet. Ich und mein Haus. Es geht ihm um sich, aber nicht um das, was Gott will. Und das nach diesen ganzen Geschehnissen in seiner Familie hier. Und dann ist es eine traurige Wahrheit, dass Gott in diesem Kapitel nicht ein einziges Mal vorkommt. Die Bewohner des Landes leben gottlos und leider fragt auch einer, der eigentlich mit Gott lebt, in diesen ganzen Begebenheiten einfach nicht mehr danach, Herr, was willst du? Er ist geistlich lau geworden, einfach ein bisschen träge, nicht mehr ganz so entschlossen. Er ist Kompromisse eingegangen. Und er hat kleinen Ungehorsam verharmlost. Und im direkt nächsten Kapitel, da sehen wir dann auch noch genauer, dass das Ungehorsam war, da korrigiert Gott das. Da heißt es direkt im ersten Vers, Kapitel 35, Vers 1, und Gott sprach zu Jakob, mache dich auf, zieh hinauf nach Bethel und wohne dort. Und mach dort einen Altar dem Gott, der dir erschienen ist, als du vor deinem Bruder Esau flohst. Also das sagt ihm Gott selbst nochmal genau das. Jakob, tu das, was du mir so hoch und heilig versprochen hast. Geh nach Bethel, folge wieder mir und folge nicht dem Weg von allen anderen. Und dann vernachlässigt Jakob es nicht nur Gott voll und ganz nachzufolgen, sondern er versagt auch als Vater. So sehr. Er ist ein passiver und leider viel zu gleichgültiger Vater. Weil als dieses Verbrechen an seiner Tochter verübt wird, wo ist Jakob da? Was macht er? Kümmert er sich? Jakob ist nicht da. Es ist so schlimm, was mit Dina geschieht. Und gerade auch für Eltern ist doch das mit das Schlimmste, was passieren kann. Aber wir lesen nichts davon, dass Jakob das irgendwie versucht hat zu verhindern. Wir lesen nichts, wie er versucht hat, sie irgendwie zu beschützen. Er lässt sie als Teenagerin allein in dieser Stadt rumlaufen. Und dann, als er davon erfährt, was man Dina angetan hat, da lässt es ihn nahezu kalt. Seine Söhne, die fühlten sich sehr gekränkt, wie es in Vers 7 heißt, weil es eine Schandtat war. Es war ein Verbrechen. Und weil so etwas nicht passieren durfte. Und keine Frage, ihre Reaktion war alles andere als gerecht und richtig. Aber Jakob lässt es kalt, was mit seiner Tochter geschieht. Was sagt der Text, wie Jakob reagiert? Vers 5. Und Jakob hatte gehört, dass Sichem seine Tochter Dina entehrt hatte. Und dann so schwieg Jakob, bis die Söhne dann kamen. Jakob schweigt. Also du hörst, dass deine Tochter vergewaltigt wird und du schweigst. Du hast da nichts zu sagen, keine Reaktion zu zeigen. In der Bibel gibt es viele Leute, die also an so einer Stelle ihre Kleider zerreißen, sich die Haare raufen und nach Gerechtigkeit rufen. Und Jakob schweigt. Und warum holt er sie denn nicht? Sie ist wohl immer noch im Haus von Sichem. Sie wird dort festgehalten. Warum rennt er denn da nicht hin und holt sie? Erst als seine Brüder kommen, die Stadt niedermachen, die nehmen sie dann mit. Vers 26. Jakob kümmert sich nicht um seine Tochter. Hatte es vielleicht was damit zu tun, dass Dina von Lea geboren war? Diese Frau, die er eh nicht so sehr geliebt hat? Jakob ist als Vater nicht da. Und dann lässt er auch seine Söhne die Initiative ergreifen. Ist auch da nicht da, um ihnen Einhalt zu gebieten. Erst als es dann für ihn um was geht, da wird er leidenschaftlich und da erhebt er seine Stimme. Na toll, jetzt habt ihr mich stinkend gemacht bei den Bewohnern dieses Landes. Es geht ihm um sich, was seine Kinder vorher getan haben und was ihnen angetan wurde. Da sagt er nichts zu. Da war es ihm scheinbar gar nicht so wichtig. Jakob hatte seine geistlichen Höhepunkte mit Gott, aber er wurde so nachlässig. Er wurde gleichgültig, was seine Verantwortung als Vater angeht, und er lebt nicht als einer, der Segen sein soll für andere. Und er fragt nicht immer und immer zuerst nach Gott und nach seinem Willen. Er wurde geistlich passiv. Und auch diese Sünde zerstört. Seine Familie leidet unter seiner Passivität, seine Umgebung leidet und auch er selbst steht am Ende schlechter da als vorher. Und das alles wegen so scheinbar harmlosen Kompromissen und weil er in Anführungszeichen nur seiner Pflicht als Vater nicht nachgekommen ist. Dazu passt, was C.S. Lewis in seinem Buch Dienstanweisung für einen Unterteufel mal einen Diener Satans zu dem anderen sagen lässt. Alles fiktiv, und da legt C.S. Lewis diesem einen Dämon folgende Worte in den Mund. Der eine spricht zu dem anderen: Eine gemäßigte Religion oder ein gemäßigter Glaube, eine gemäßigte Nachfolge ist für uns genauso gut wie gar keine Religion, nur noch viel ergötzlicher. Satans Ziel ist es nicht, uns von Jesus wegzubringen, sondern uns geistlich passiv zu machen. Ein bisschen gleichgültig, ein bisschen halbherzig. Weil er weiß, ein echtes Kind Gottes kann ich nicht mehr aus Gottes Hand reißen. Aber Satan weiß, ich kann ihn zu nahezu 100% schwach und wirkungslos machen. Wenn ein Kind Gottes aufhört, sich immer wieder Gott hinzugeben, dann wird das Schaden bringen. Geistliche Passivität hat Folgen. Und sie führt irgendwann zu Schaden. Und das ist auch in der Kindererziehung, wie wir auch sehen bei Jakob. Und wir können unsere Kinder nicht bekehren. Das kann nur Gott schenken. Diese Bürde sollten wir uns niemals auflasten, dass wir unsere Kinder bekehren. Aber wir müssen als Eltern da sein für unsere Kinder. Und auch als Väter. Und unsere geistliche Passivität wird sich auf unsere Kinder auswirken. Sie sind die Ersten, die merken, Papa redet vom Glauben, jeden Sonntag. Aber er lebt nicht danach. Sie sehen es, wenn wir Kompromisse machen. Es bleibt ihnen nicht verborgen. Du kannst es so gut es geht verstecken. Sie werden es sehen, es wird sie prägen. Und so lass dir heute Morgen sagen, als Vater und als Mutter, womit du deine Zeit verbringst, ist nicht egal. Wie du zu Hause über andere redest, ist nicht egal. Ob und wie du zu deinem Gott betest, es ist nicht egal. Es wird sich auf deine Kinder auswirken. Und auch alle anderen, unser geistlicher Zustand hat immer Auswirkungen. Er hat uns auf uns Auswirkungen und auch auf die Menschen um uns herum. Stell dir diese Frage: Bin ich geistlich passiv? Und geistlich passiv sein heißt nicht, wenn man nicht aktiv einen Dienst tut. Jakob hat auch einen Altar gebaut und war trotzdem geistlich passiv. Geistlich passiv ist man, wenn man Gott nicht in sämtlichen Bereichen seines Lebens reinreden lässt. Klammerst du Gott aus irgendwelchen Bereichen deines Lebens aus? Hast du deinem Herzen irgendwo verborgene Dinge, bei denen Gott dir nicht reinsprechen darf? Wo bist du Kompromisse mit der Sünde eingegangen? Wo scheust du dich davor, Verantwortung zu übernehmen, statt sie mit Gottes Hilfe anzugehen und wahrzunehmen? Wo lässt du deine Gefühlslage mehr von Netflix, den Fußballergebnissen oder deiner Inneneinrichtung prägen, als von den Segnungen Gottes? Wo enthältst du Gott irgendwelche Dinge vor? Bist du geistlich passiv? Und schaut, man ist geistlich nie fertig, das ganze Leben nicht. Jakob hatte gewaltige Erfahrungen mit Gott gemacht und er hatte Treue und Demut gelernt. Aber auch er konnte wieder geistlich passiv werden. Man ist geistlich nie fertig. Der Moment, wo du aufhören kannst, auf dein Herz aufzupassen, ist der Moment, wenn du stirbst. Dann kannst du aufhören, auf dein Herz aufzupassen, weil du dann bei Jesus geboren bist. Aber bis dahin wirst du immer um dein Herz kämpfen müssen und darum kämpfen müssen, dass darin Gott regiert und nicht etwas anderes. Egal wie viele Jahre du schon mit Jesus lebst, egal wie viel Gnade du erlebt hast, du wirst erst, wenn du bei ihm bist, aufhören können zu kämpfen. Jakob zieht diesen Kampf nicht durch. Auch er hat noch einiges dazu zu lernen. Er zieht diesen Kampf nicht durch und das führt zu Schaden. Und es führt auch zu Schaden bei seinen Söhnen. Und auch was sie tun, ihre so ausufernde Sünde, auch das bringt Schaden. Das ist der dritte Punkt, ausufernde Sünde zerstört Simeon und Levi. Weil das, was sie tun, das ist wirklich völlig über die Maßen. Und dabei ist ihr Grundempfinden gar nicht so verkehrt. Sie sind entrüstet, sie sind entsetzt über das, was ihrer Schwester angetan wurde. In Vers 7 haben wir das. Sie sind tief gekränkt. Das geht nicht, was da gemacht wurde. Die Verantwortlichen müssen zur Rechenschaft gezogen werden. Sie haben völlig recht. Und wir müssen auch beachten, es war kein Rechtsstaat damals in dem, wo sie lebten. In dieser Stadt, da hatten Sichem und Hamor das Sagen. Vielleicht gab es auch sowas wie einen Stadtrat, der sich ab und zu traf, um Dinge zu besprechen. Aber Jakobs Söhne versuchen nicht mal auf diplomatischem Weg für Gerechtigkeit zu sorgen. Vielleicht war keine Aussicht auf Erfolg da, ja. Und ja, eigentlich hätte ja auch Jakob Verantwortung ergreifen müssen. Tut er nicht. Und so sorgen Jakobs Söhne selbst für Gerechtigkeit. Und es gibt so etwas wie einen heiligen Zorn über wirklich Böses. Es ist gut, für Gerechtigkeit einzutreten. Aber was sie machen, ist nicht gerecht. Es ist grausam. Sie löschen eine ganze Stadt aus. Was sie wollen, ist nicht Gerechtigkeit, sondern Rache. Einfach ihren Zorn freien Lauf lassen. Wer ihnen so etwas antut, da wird keiner mehr, der je mit dieser Person verbunden war, nochmal die Gelegenheit haben, so etwas zu tun. Sie rotten jeden aus, der was mit Sichem zu tun hat. Und was dabei auch auffällt, ist, wie perfide und wie gottlos sie dabei vorgehen. Mit einem guten Vorwand. Und mit Betrug fädeln sie dieses Massaker ein. Und sie scheuen sich dabei nicht, dieses göttliche Bundeszeichen der Beschneidung dafür zu benutzen. Ab Vers 13 haben wir das. Das gaben sie als Bedingung aus. Ihr müsst euch beschneiden lassen. Und dabei war die Beschneidung das Zeichen, das Gott ihnen gegeben hatte. Das Zeichen, dass sie zu Gott gehören und dass er ihr Gott ist. Simeon und Levi benutzen das, um ein Massaker anzurichten. Und nur damit wir die Dimensionen davon verstehen, das wäre, wie wenn ich euch zum Abendmahl einlade, um euch damit zu vergiften. Sie benutzen etwas Heiliges. Sie benutzen das, was die Gnade Gottes zeigt. Sie benutzen das, um Menschen zu töten. Und damit ähneln sie in erschreckender Weise Sichem und Hamor. Warum? Simeon und Levi benutzen etwas Heiliges. Sie benutzen etwas, was Gott wertvoll ist, um ihr Bedürfnis der Rache zu stillen. Sie wollen einfach nur tun, was sie wollen und sie scheuen sich nicht davor, etwas Heiliges dafür zu nehmen. Genauso benutzen Sichem und Hamor Frauen, die in den Augen Gottes auch etwas Heiliges sind, die Gott so wertvoll sind. Sie benutzen sie zur eigenen Lustbefriedigung, einfach nur für das, was sie wollen.
Simeon und Levi sind genauso wie Sichem. Sie unterscheiden sich innerlich kein bisschen mehr von Kanaan. Sie lassen sich von ihren Gefühlen leiten, ohne auch nur einmal danach zu fragen, was richtig ist und was Gott will. Jakob war geistlich passiv. Seine Söhne sind geistlich nicht nur passiv, sondern sind geistlich völlig angepasst. Sie unterscheiden sich nicht mehr von ihrer Umgebung. Da ist nichts mehr, woran man sehen kann, wie sich Gott Leben vorstellt. Und wir sehen daran, geistliche Passivität führt mindestens eine Generation später zu geistlicher Anpassung. Hat Jakob ihnen keine Furcht vor dem Heiligen beigebracht? Wissen sie nichts von der Schönheit der Gnade Gottes? Sind sie selbst so betrügerisch, weil sie das auch bei ihrem Vater gesehen haben? Ja, Jakob war ein Betrüger. Und diese Sünde steht zwar nicht mehr zwischen ihm und Gott, aber sie hat immer noch so schreckliche Auswirkungen. Abrahams Familie sollte ein Segen für andere sein. Was sind sie in diesem Kapitel? Ein schrecklicher Fluch für eine ganze Stadt. Das passiert, wenn sich das Volk Gottes anpasst. Das passiert, wenn das Volk Gottes seine Identität vergisst. Sie werden Dunkelheit in der Dunkelheit. Wo lassen wir Sünde ungehindert zu? Wo breitet sie sich in unserem Leben aus, sodass wir es kaum noch von unserer Umgebung unterscheiden? Und wisst ihr, das Grundproblem dabei ist, wenn es keine übergeordnete Instanz gibt, die mir sagen darf, wie ich leben soll, die mir auch mal reinsprechen darf. Wenn ich nur für mich selbst bestimme, was ich tun soll, dann ist keiner da, der auch meiner Sünde Einhalt gebietet. Wer oder was darf bestimmen, was du tust und darf bestimmen, was du willst und wonach du dich ausstreckst? Auf wen hörst du? Lass dich nicht von den Impulsen deines Herzens leiten. Das ufert aus und es wird irgendwo Dinge kaputt machen. Steve Jobs, der Gründer von Apple, hat kurz vor seinem Tod eine vielbeachtete Rede gehalten. Und gegen Ende dieser Rede, da sagt er sehr eindringlich und auch sehr tief und gut begründet folgenden Satz. Habe den Mut, deinem Herzen und deiner Intuition zu folgen. Irgendwie wissen sie, was das ist, was du wirklich werden willst. Habe den Mut, deinem Herzen zu folgen. Das wird dich ans Ziel bringen. Was er sagt, das könnte das Motto von Sichem und Hamor sein. Und auch von Simeon und Levi. Und dieser Satz könnte auch das Motto von unserer gesamten Kultur sein. Folge deinem Herzen. Folge dem, was dir wichtig ist. Und du wirst da ankommen, wo du sein sollst. Was dabei vergessen wird, es gibt einen, der ein Recht auf dein Leben hat. Der sich das Leben ausgedacht hat. Der weiß, wie es zu leben ist. Ohne ihn werden wir niemals das Leben führen, wie wir es führen sollen. Es werden immer Dinge kaputt gehen, wenn wir unser Leben nicht unter seine Führung stellen. Und leider sehen wir manchmal überhaupt nicht, wie da Sachen kaputt gehen. Und wir sehen nicht, wie kaputt sie gehen. Und so ist es auch bei dieser jungen Frau, bei Dina und bei ihrem verdeckten Schaden. Und das ist so traurig in diesem ganzen Kapitel. Wir lesen, was am Anfang mit ihr gemacht wird. Wir lesen zwischendrin, dass sie erwähnt wird von all den Leuten hier. Aber wir lesen nie von ihr persönlich. Sie wird missbraucht. Ihr Vater lässt sie allein. Ihre Brüder schreiten zwar ein, aber so richtig um sie kümmern tun sie sich auch nicht. Dina kommt in diesem ganzen Kapitel nicht vor. Keiner scheint sich für sie richtig zu interessieren. Sie wird nicht gesehen. Sie wird einfach nur benutzt. Sie wird genommen und dann wird weiter überlegt, was man mit ihr machen kann. Es scheint, dass sie allen egal ist. Wir erfahren an keiner Stelle, was sie sagt, wie sie darüber klagt, wie sie schreit. Jakob hat nur wirtschaftliche Interessen. Ihre Brüder benutzen den Vorfall, um ihre Rachegelüste auszuleben und ihre Ehre wiederherzustellen. Und dabei wurde das Leben dieser jungen Frau gerade zerstört, weil der eine sich einfach nimmt, was er will, weil der andere keine geistliche Verantwortung übernehmen will und weil die Dritten in ihrem Zorn so blind sind für den wahren Schmerz ihrer Schwester. Es ist eine dunkle Welt. Eine dunkle Welt, in der Dina still und unbemerkt leidet und zerbrochen ist, weil Sünde so zerstörerisch ist. Und weil bei unserer Sünde manchmal gar nicht rauskommt, welchen Schaden sie anrichtet. Und dann möchte ich uns eine letzte Frage stellen. Wer in dieser Geschichte bist du? Bist du wie Sichem und Hamor oder wie Simeon und Levi? Nimmst du dir normalerweise oder nimmst du dir gewöhnlich einfach das, was du willst? Folgst du deinem Herzen, ohne darauf zu achten, was darin ist, ob das gut ist? Oder bist du wie Jakob, vielleicht seit Jahren geistlich passiv? Du kommst vielleicht zum Gottesdienst, machst hier und da mal was Frommes, aber innen drin fragst du kaum noch ehrlich nach Gott. Wenn das so ist, dann bitte ich dich, lauf nicht weiter davor weg. Du machst es damit nicht besser, sondern stell dich dem. Und lass diesen Schmerz zu, wenn da Dinge sind, die durch deine Lauheit und deine Sünde kaputt gegangen sind. Wenn deine geistliche Passivität zu Schaden geführt hat, dann lauf bitte nicht weg, sondern komm auch damit zu Jesus, zum Kreuz und bitte Jesus um Vergebung. Und bitte ihn um Hilfe, Sachen in Ordnung zu bringen. Jesus hat sich selbst zerbrechen lassen, um Wiedergutmachung für Sünde zu erwirken. Glaube es, er ist gnädig mit Sündern wie dir und wie mir. Weil Jesus ein so viel besserer, großer Bruder ist. Er ist nicht wie Simeon und Levi, dass er Rache sucht, sondern Gerechtigkeit und Beziehung und Leben. Und er hat dich gerettet, nicht indem er Blut von anderen vergossen hat, sondern indem er sein eigenes vergossen hat. Deshalb bring ihm deine geistliche Passivität. Bring ihm dein falsches Verlangen, auch wenn es weh tut, sich dem zu stellen. Da ist bei jedem von uns so viel mehr, als wir tragen können. Aber er hat Vergebung für Sünder. Und vielleicht geht es dir auch in der Geschichte wie Dina. Du wurdest verletzt, wurdest benutzt und du wurdest alleine gelassen. Die, die Verantwortung für dich hatten, haben sie nicht übernommen. Und du hast tiefe Wunden davon. Vielleicht auch, weil genau das mit dir gemacht wurde, was auch mit Dina gemacht wurde. Auch dann lass dir sagen, komm zu diesem Jesus. Gott wird dich niemals benutzen. Er will dich heilen und er will dich lieben. Komm zu Jesus, er sieht deinen Schmerz. Egal wie tief deine Wunden sind, du kannst bei Jesus Heilung finden. Sünde zerstört, Aber Jesus kann und Jesus will heilen. Amen. Und ich spreche uns noch den Segen unseres Gottes zu. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht über dir leuchten und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir seinen Frieden. Amen.